lebe mit meinem Grandvater Max in Berlin und hier im Podcast spreche ich mit tollen Menschleins, die euch ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da mal vor die Füße kullern und die verraten, wie sie daraus bestenfalls Limo gemacht haben. Heute zu Gast im Podcast ist Maya.
Wuhu!
Hallo Maya, schön, dass du Zeit hast.
Ich freue mich auch, hi.
Wir sprechen heute über deine Agrarweltreise, die du 2018 angetreten bist.
Oh Gott, war das 2018 schon? Ich glaube, es war erst 2019 oder bin ich in 2019 geschlittert? Ja, es war 2019.
Okay, auf meine Vorbereitung 2019, die angetreten ist, die dann von der Pandemie unterbrochen werden wurde, also nicht von der Pandemie direkt, sondern die Pandemie hat ihren Strich durch die Rechnung gemacht, wie halt eben so vielen. Und du bist dann mit deinen durchkreuzten Plänen zurück nach Deutschland gekommen und hast aus meiner Sicht was wirklich sehr Cooles auf die Beine gestellt. Da kommen wir aber noch später zu. Und warum du überhaupt eine Agrarweltreise gemacht hast, was das alles soll, darüber sprechen wir gleich.
Ja, ich freue mich.
Weil normalerweise kenne ich nur Menschen auf Instagram, Tinder und Bumble, die eine stinknormale Weltreise machen. Und, genau.
Ich war da viel interessanter natürlich.
Ja, natürlich. jetzt erstmal, ich möchte gerne etwas etablieren in diesem Podcast und zwar zu Beginn so eine kleine Alltagszitrone.
Ui.
Ja. Geschichten.
Ich dachte, du meinst den Alkohol. Zu jeder Folge.
Genau, auf jeden Fall. Das
kleinen
ist das
Vino.
Erste Mal seit Wochen, dass ich vis-à-vis mit jemandem diesen Podcast aufnehme. Und es fühlt sich auf der einen Seite sehr schön an, auf der anderen Seite ein bisschen bedrohlich.
Bin ich dir ganz nah. Ja. Musst dir dein Mikrofon jetzt teilen.
Ja, aber wir halten uns hier natürlich an Corona-Maßnahmen, just saying, aber es ist trotzdem total schön, mal wieder mit einem Menschen so direkt zu sprechen.
Ja.
Wie geht's dir damit?
Ach gut, ich freue mich. War schon eine kleine Weltreise hierher. Ich war das erste Mal. Ist das Pankow noch hier?
Ja.
Sag!
Ja, natürlich ist das Pankow.
Gut, dann war es meine kleine Weltreise hier in Berlin. Ich war das erste Mal jetzt hier und auch das erste Mal jetzt in deiner Wohnung. Freue mich voll, habe hier schon mir Erdbeeren abgestaubt und schon Wino bekommen. Mir geht's gut.
Das ist schön, das freut mich. Nein, also Wein auf jeden Fall können wir auch etablieren. Was aber auch noch dazu kommen soll, ist so eine kleine Alltagszitrone, um so ein bisschen reinzukommen.
Mhm.
Eine kleine Geschichte. Hast du irgendwas Miserables, Lustiges, Beschämendes diese Woche schon erlebt?
Alltagszitrone. Könnte ich jetzt von gerade eben, ich bin gerade eben mit dem Bus hierher gefahren und natürlich mit Maske und eingemummelt, weil es regnerisch kalt draußen war. Und ich fand mich echt schmuck. Ich habe mir echt Mühe gegeben, heute mal wie ein normaler Mensch auszusehen, in der Pandemiezeit normale Sachen anzuhaben. Und hatte sogar hohe Schuhe an. Und dann kam so ein kleiner Bengel, ich würde sagen 11 bis 15, der eigentlich, glaube ich, nur nett sein wollte. Und er hat mich halt gesiezt und hat mich halt angesprochen, meinte, wollen Sie sich lieber setzen? Ich dachte mir so, hallo, ich bin mitten im Leben. Ich brauche noch keinen Platz angeboten zu bekommen. Und das ist jetzt heute meine Alltagszitrone.
Ja, aber ich glaube, das lag tatsächlich einfach an seiner guten Erziehung und nicht an deinem schmucken Outfit. Ich kann das nur bestätigen, du sahst sehr fesch und jung und frisch aus.
Deine Alltagszitrone möchte ich gerne hören. Und die muss mindestens genauso spannend sein wie meine. In der Pandemic-Zeit war heute die Busfahrt, wie du hörst, meine spannendste Alltagszitrone. Welche ist deine?
Ich bin gerade dabei, meinen Hund wieder daran zu gewöhnen, dass er nicht im Bett schlafen darf, was er eigentlich auch nie durfte. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es seit Wochen so, dass er denkt, dass er das ja einfach mal wieder ausprobieren kann. Plötzlich nach gefühlt 7 Jahren fällt ihm wieder ein, ich könnte es eigentlich auch noch mal probieren, wieder mit ins Bett zu dürfen.
So. Ist das schön.
Ja.
Besser als kein Bett.
Das stimmt absolut, aber der ist so weich. Habe ich ein Ding als alles, was ich jemals in diesem Bett hatte.
Ah, schön.
Sehr leid tut. Er darf immer so ein bisschen mit dem Kopf in den Vorderpfoten so aufs Bett und dann kusche ich ihn auch am Morgen und so. Das ist halt das höchste der Gefühle. Naja, und er ist jetzt seit neuestem wieder drauf gekommen, nachts einfach
Erschreckt man sich, ne?
Erstens erschreckt man sich total. Mhm. Und jetzt war es diese Nacht so, dass ich ihn dann wieder etwas unhöflich aus dem Bett geschoben habe. So
wie sieht das aus? Du tretest ihn raus.
Ich schiebe ihn ganz liebevoll.
Treten, also.
Ich schiebe ihn ganz liebevoll aus dem Bett raus, mal. Also ganz sanft. Ich glaube, er hat es aber auch als Treten empfunden. Mhm. Also einfach aus Prinzip. Also ich trete meinen Hund. Dem geht's gut. Aber er hat mich dann angeguckt, ist aufgestanden, stand aber noch auf meinem Bett und hat aber auch wirklich in meinem Empfinden wirklich sehr provokativ mich angeschaut und ich dachte, irgendwas kommt jetzt. Und dann hat er einfach sein Bein gehoben und
dich angepullert?
Aufs Bett gepinkelt.
Wirklich? Ja, das ist aber eine ordentliche Alltagszitrone.
Ja. Und ich dachte mir, was soll das jetzt?
Ich kann wissen, was er sich da gedacht hat. So, jetzt dieser Move.
Ja. Man darf dein Hund mit ins Bett, ja?
Will er gar nicht. ich habe ein Bett wie so ein Student noch auf dem Boden, so ohne dass da ein richtiges Bettgestell drunter ist. Und
also
ich habe auch so
Paletten, ne? Also
nee, dieses, wie nennt man das, was das alles so ein bisschen stützt?
Das ist Lattenrost.
Ja, Lattenrost. Siehst du, 100 Punkte. Und ich habe noch ein marokkanisches Sofa, das ist auf diesen Paletten. Also beides auf Bodenhöhe und er müsste einfach nur seine Tatze erheben und noch nicht mal so richtig hochspringen. Aber er will nicht. Er hat sein Lammfell und darauf chillt er. Und ja, finde ich aber auch gut, weil sonst müsste ich ihn das tatsächlich auch abtrainieren. Ja. Ich will das auch nicht eigentlich. Also ich möchte es, aber ich darf es nicht wollen. Schon besser, wenn er nicht mit im Bett fängt. Ja,
ja, auf dem Lammfell würde ich auch lieber schlafen an seiner Stelle.
Als mit mir.
Nee, natürlich nicht. Also.
Alltagszitronen haben wir besprochen.
Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir auf Instagram, ihr findet mich unter, also mich und diesen Podcast zusammen, unter Story of My Limo Podcast auf Instagram, wenn ihr mir eure Alltagszitronen schickt. Da würde ich mich sehr freuen. Das kann alles sein. Das können kleinere oder größere sein, eure Geschichten, die euch im Alltag ja so ein bisschen auch erheitern oder auch frustrieren oder sexuell beschämen. Alles, alles. Also alles, was Spaß macht. So.
Genau, das wäre auch meine Frage, ob das anonym ist.
Mhm. Ja, das ist anonym. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde auch nicht alles teilen wollen, was lustig ist.
Mit deinem Namen? Okay.
Also, genau, schickt mir eure Geschichten, eure Alltagszitronengeschichten anonym auf Instagram. Ich teile sie dann hier im Podcast in der nächsten Folge. Und dann erheitert uns das alle.
Aber ich schicke auch eine nochmal, wenn ich nicht von der letzten Woche erzählen muss.
jetzt wollen wir aber mal zu dir kommen, Maya, und warum du heute hier bist. Du hast eine Agrar-Weltreise gemacht. Mhm. Warum bitte dieses Agrar vor diesem Weltreise-Ding?
Vor dem Weltreise-Ding. Ja. Ich bin eine Landwirtschaftstochter, ich bin also auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden oder auf einem Bauernhof und habe auch Agrarwissenschaften studiert und war danach in der Hauptstadt hier in Berlin und habe für ein landwirtschaftliches Unternehmen in der Agrarkommunikation gearbeitet. Und da war so das Thema, du weißt es ja, dass man sich mit kritischen Themen auseinandergesetzt hat und eigentlich nur so böse Themen wie Pestizide, Massentierhaltung besprochen hat. Und irgendwie hatte ich so ein inneres Gefühl, dass ich so dachte, boah, Alter, ist Landwirtschaft wirklich so schlimm, wie ich es hier die ganze Zeit lesen muss? Genau, mit den ganzen Kritikpunkten. Oder es stehen da einfach echt tolle Menschen dahinter? Oder wer ist eigentlich in der Landwirtschaft tätig? Und dann dachte ich mir so, auch nochmal eine ganz nette Zeit, was anderes zu machen, außer zu arbeiten. genau, und ich wollte sowieso schon immer was von der Welt sehen. Und dann dachte ich mir halt, ich kombiniere das irgendwie so, dass man es im Lebenslauf noch zeigen kann. Ich habe zwar eine Weltreise gemacht, aber in der habe ich auch wirklich mich mit einer besonderen Thematik auseinandergesetzt. Und das war halt in meinem Fall Landwirtschaft. Weil ich wirklich sehen wollte, wer arbeitet in der Landwirtschaft, was gibt es für Herausforderungen, was bauen die Menschen an im Ausland. Ich hatte mir halt ganz, ganz spannende Orte ausgesucht und deswegen das Agrar vor der Weltreise, weil ich eine Weltreise machen wollte, was von der Welt sehen wollte, aber es unter einem ganz bestimmten Thema halt machen wollte.
Bevor wir zu den spannenden Orten kommen, man kann also schon sagen, oder ich sage jetzt, du bist einfach eine real Landwirtin. So.
Ja.
The Real Young Latulissen.
Ja.
Richtig cool.
Also man findet mich ab und zu in Latzhosen und Gummistiefeln. Aber wenn ihr euch jetzt meinen Hof vorstellt, ich wohne auf einem Fachwerkhof, haben wir kein Vieh. Also wir halten keine Tiere, haben reinen Ackerbau. Und deswegen war das auch ein Anliegen von mir auf meiner Weltreise, auf jeden Fall mal mit Tieren zusammenzuarbeiten, das halt zu sehen, weil das ja auch viele Kritikpunkte in der Landwirtschaft
sind. Und als du die ersten Kontakte hattest durch deine Arbeit an dem Verein, der ja dann auch mit vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen kommuniziert hat, war das dann das erste Mal, dass du auch dein eigenes Tun oder das auch von deiner Familie hinterfragt hast? War das so das erste Mal, dass du das so krass, da gibt es ja richtig viel Kritik irgendwie an dem, was mein Leben ausmacht, oder?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte das schon vorher. Mhm. Ich möchte gerne kurz erzählen, wie ich zu meinem Job damals gekommen bin. Und zwar habe ich noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und mir war damals schon ein Anliegen, so wie wird eigentlich die Landwirtschaft wahrgenommen? So wie unterhalten wir uns darüber? Und zwar schon damals in meinem Studium so, dass man sich halt damit auseinandergesetzt hat, was esse ich eigentlich und warum kaufe ich eigentlich was? Kaufe ich Bio? Kaufe ich konventionell? Und dann ging das ja so immer auch in diese Agrardiskussion. Genau, und ich dachte mir dann so, okay, ich möchte eigentlich dazu beitragen, dass man halt über die Landwirtschaft spricht und auch ehrlich darüber spricht und nicht unfair und irgendwie gehässig oder schon sehr, sehr negativ, sondern immer sehr offen. Und dann habe ich eingegeben bei Google, moderne Landwirtschaft, weil ich fand, die moderne Landwirtschaft ist das, was draußen gerade passiert. Und dann wollte ich nach Berlin und habe moderne Landwirtschaft Berlin eingegeben. Und dann kam ich auf meinen Job, den ich dann 2 Jahre gemacht habe. Und das heißt, ich hatte schon vorher damit zu tun, dass ich halt gemerkt habe, ach krass, viele meiner Freunde sind Veggie und halten halt nicht viel von Landwirtschaft, aber halten halt irgendwie was so von meinen Eltern und von unserem Betrieb, weil sie den halt kennen. Und dann unterscheidet man halt von etwas, was man schon mal wirklich persönlich getroffen hat oder diese großen Medien. Und dadurch sieht man halt, sobald man mal hautnah damit zu tun hatte, ändert sich halt auch das Bild. Mhm. Genau. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich hatte schon vorher Kritik über Landwirtschaft gehört oder habe mein Handeln schon hinterfragt.
Mhm. Und wie war das dann für dich?
Sorry, ich schniefe.
Was du dran tust, machst du eine Pause?
Nee, geht. Glaube ich. Gucken wir, ob es mehr ist.
Gut. Was mich da jetzt noch interessiert, wir haben uns ja auch über die Arbeit kennengelernt. Mhm. Und ich weiß deswegen, dass du ja, der Verein hatte ziemlich große Kanäle, insbesondere einen Facebook-Kanal, wo ich auch selbst aus Erfahrung weiß, aus dieser Online-Kommunikation, dass da auch schon echt viele böse, böse Kommentare über Landwirtschaft hineinprasseln.
Ja, Zwangsvergewaltiger und Umweltverschmutzer und sämtliche Sachen.
Und wie hast du dich damit gefühlt?
Ja, genau. Das war so einer der Schlüsselmomente, wo ich mir halt so dachte, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich stand nie im Stall. Meistens waren die sehr kritischen Themen die Stallthemen. Und wenn es etwas war, was mit Ackerbau zu tun hatte, was mich betrifft, dann hatte ich das Gefühl, kann ich damit umgehen, weil wir selbst machen Ackerbau, wir selbst sind konventionell. Und da weiß ich halt, warum wir was wie machen. Mhm. Und da habe ich mich nicht so angegriffen gefühlt. Aber für etwas einzustehen, was ich nie selbst wahrgenommen habe, wo ich nie selbst im Stall stand oder meine Kuh gemolken habe oder ein Tier geschlachtet habe. Genau, das wollte ich halt kennenlernen.
Mhm. Und das hättest du ja auch hier in Deutschland kennenlernen können.
Ja, genau. Zu Recht kommt diese Frage. Nee, und deswegen, es waren zweierlei Wünsche. Einmal wollte ich wirklich was von der Welt sehen und reisen. Mhm. Und der zweite Punkt war halt, ich möchte es unter einem Thema machen und ich möchte halt was mit Landwirtschaft lernen. Weil nur Reisen, auch vor der Pandemiezeit und Party machen und sich einen schönen Strand nach dem anderen angucken, ist vielleicht 2 Wochen schön oder vielleicht auch einen Monat. Aber danach war ich immer ein Mensch, mich langweilt es dann. Mhm. So, und genau, deswegen wusste ich, möchte ich halt irgendwie mit Landwirtschaft dann zu tun haben. Und auch Gast sein irgendwo, die Kultur kennenlernen, sozusagen auch in dem Moment ein Zuhause zu haben, nicht nur irgendwo im Hostel zu sein, sondern wirklich bei einer Familie auf dem Hof zu leben und die Leute und das Land kennenzulernen.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also du hattest dann auch schon die Intention, später mal für die Landwirtschaft sprechen zu können, aber du wolltest das eben souverän tun und halt auch wissen, wovon du sprichst.
Genau.
Deswegen, okay, also mit dem Ziel, ich möchte aber auch später quasi weiter in der Öffentlichkeit arbeiten für die Landwirtschaft.
Genau, also die Agrarbranche, die hat sich ja einfach spezialisiert, deswegen machen wir ja rein Ackerbau und keine Viehhaltung. Früher hatte man alles auf einem Hof und das ist auch verständlich, dass ich mehr vom Ackerbau Ahnung habe als jetzt von allen anderen Bereichen. Und so ist es ja auch in der Medizin. Es gibt einen Hals-Nasen-Ohrenarzt, aber es gibt nur einen Augenarzt und jeder hat von seinem Bereich Ahnung und dann irgendwo hört es halt auch auf. Aber ich fand so, Landwirtschaft ist eine Sache, da macht es Spaß, in alle anderen Bereiche reinzugucken. Und es war mir halt wichtig, dass ich das auch mal wirklich gemacht habe, wenn ich mich als Landwirtin bezeichne.
Was war denn jetzt, um auf deine Reise zu kommen, die erste Station, die du da angegangen bist?
Aber die kommt immer gar nicht so fancy rüber, weil das so 0815 ist. Das war tatsächlich, tatsächlich Neuseeland, so was so jedes, gefühlt jeder nach dem Abi macht. Ich war noch nie...
Ich dachte, Australien ist das, was alle nach dem
Abi machen. Ja, das habe ich auch gemacht. Da war ich. Nach dem Abi. Aber gefühlt hat die andere Hälfte es ja nach Neuseeland gemacht, deswegen für mich das gleichzusetzen damit. Und nee, tatsächlich war es so, ich hatte mir eine Dokumentation angeguckt, noch in Deutschland, und hatte schon die Idee davon, dass ich gerne diese Agrarweltreise machen möchte, aber ich hatte noch keine Ziele. Und da wurde ein junger Landwirt vorgestellt, der damals vor mehreren Jahren halt ausgewandert ist nach Neuseeland, und der hatte halt eine Milchviehhaltung. Neuseeland ist einer der größten Milchproduzenten. Und ich fand halt attraktiv, erstens, dass es ein deutscher Landwirt ist, wo ich meine eigene Sprache sprechen kann. Sozusagen diese Hürde ist schon mal, er hatte eine Familie und Kinder und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ich fand attraktiv, ich benutze das Wort nochmal, dass es 365 Tage... Da gab es 365 Tage Weidehaltung und genau, die Tiere standen nicht im Stall, sondern die ganze Zeit draußen. Das fand ich halt auch cool und ansprechend. Und ich wollte halt, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, auf jeden Fall was mit Tieren zu tun haben. Mhm. Und das sah so aus in der Doku, dass mir das sehr gefallen würde.
Und dann bist du da, dann bist du dann losgezogen.
Dann habe ich der erstmal per Instagram geschrieben, habe gesagt, Hallöle, ich würde gerne eine Reise machen und ihr habt irgendwie einen coolen Betrieb in Neuseeland. Würdet ihr mich aufnehmen? Das war die Frau von dem, der da in der Serie, in der Doku war. Und dann hat sie mir per Instagram Direct Message geschrieben. Sie, claro, gerne. Und dann war das mein, dann habe ich mein Flugticket gebucht und das war der einzige Kontakt, den ich mit ihr hatte. Ich hatte ihr noch gesagt, wann ich ankomme. Und dann habe ich ihr tatsächlich, als ich in Neuseeland gelandet bin, geschrieben, bin jetzt da am Flughafen, holt mich jemand ab. Und dann meinte sie so, ja, muss noch 10 Stunden warten. Also eigentlich hatten wir abgemacht morgens und sie kam dann abends. Also das heißt, ich bin irgendwie gefühlt 3 Tage geflogen und musste dann noch mal den halben Tag da am Flughafen chillen, bis sie mich dann abgeholt hat. Genau, aber dann war ich da.
Aber lag das einfach daran, dass die so den Tag so über verplant hatten und erstmal sich um den Betrieb kümmern mussten?
Genau, die hatten halt zu tun und dann ist halt so, ja, es kommt halt jemand, wenn Zeit ist und dann warte halt eben noch, bist ja im Warmen.
Dann bist du quasi in ein fremdes Land gekommen, in eine fremde neue Welt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das die ersten Tage für dich lief?
Nicht so, wie ich gedacht habe, auf jeden Fall. Ich habe mir das so vorgestellt, als wäre dann da ein Empfangskomitee und man hätte mir mein Bett gemacht und man würde mir sagen, wo ich meine Sachen abstellen kann und wie so der Alltag ist. Aber es war so, ja, such dir ein Zimmer aus. Alle waren kalt, es war aus neuseeländischer Winter. Das heißt, so draußen waren auch wirklich Minusgrade und kalt und alles war gefroren. Und genauso auch dieses Haus, es war so ein, ja, man würde es so mit amerikanischen Häusern vergleichen, so ganz dünn gefühlt, wenn du einmal niest, platzen alle Wände. Also war so richtig schlecht. Und es waren halt, also nicht Minusgrade im Haus, aber es waren 8 Grad. Das heißt, du hast gefühlt deinen Atem gesehen, wenn du ausgeatmet hast. Und mir war mein Bett nicht gemacht. Ich musste mir aus den räudigsten Schränken unter Rattenkacke irgendwie meinen Laken zusammensuchen. Kein Scherz jetzt. Alles war angefressen und dann habe ich mir dann mein Bettchen gemacht. Dachte mir so, die Weltreise kann losgehen. Und ich hatte halt auch nicht vorher abgeklärt, wie das ist mit den Speisen. Also ob ich mein Essen vielleicht umsonst kriege. Genau, und zwar halt abgemacht, dass ich keine Bezahlung kriege. Also das wusste ich schon vorher, ich werde nicht bezahlt für meine Arbeit. Und dementsprechend haben die mir gesagt, habe ich keine festen Arbeitszeiten, ich kann arbeiten, wann ich will. So, ne? Ich wurde jetzt nicht ausgenutzt oder so, aber ich habe auch kein Essen bekommen. Und das hat meinen Trip dann irgendwie doch teurer gemacht, als ich vorher gedacht hatte. Da ich dachte, wenn ich da schon arbeite, natürlich arbeite ich, wenn ich da bin, da gibt es eh nichts anderes. Ich bin auf dem landwirtschaftlichen Hof, da war nichts in der Gegend, wo man hätte hingehen können. Genau.
Also wie viele Tiere hatten die denn?
600 Milchkühe.
Ist das im Vergleich zu Deutschland viel oder wenig?
Ich würde sagen, es ist auch zum Standard hier. Mhm. Also genau. Da war halt die Besonderheit, ich kam zur Abkalbezeit, da bekommen alle Kühe zur selben Zeit ihr Kalb. Mhm. Das ist in Deutschland anders geregelt, bei den meisten Milchviehhältern zumindest. Und deswegen war das eine sehr, sehr anstrengende Zeit, wenn man da gearbeitet hat, weil jeden Tag bis zu 10 Kälber geboren wurden und die musste man halt aufsammeln auf der Weide und dann zeigen, wie die ihre Milch kriegen und. Also das war, genau, das ist in Deutschland anders.
Wie viele Stunden hast du dann immer so im Endeffekt gearbeitet?
Na, da könnte ich jetzt ehrlich und unehrlich antworten. Also die Backpacker, die dafür Geld bekommen haben, ich war nicht die Einzige, es waren 6 Deutsche, die da waren, die sind jeden Morgen um 4 aufgestanden und haben gemolken. Und zwar 3 Stunden. Also ein Milchgang hat 3 Stunden gedauert und der war zweimal am Tag, also es wurde zweimal am Tag gemolken. Das heißt, 6 Stunden am Tag waren jeden Tag gleich. Und ich dachte mir halt so, naja, ich bin ja hier, um was zu lernen, wenn das die gleiche Schicht ist wie abends, dann nehme ich nur abends mit, weil dann wiederholt sich das nur. Und dann bin ich halt tagsüber erst dazugekommen und habe dann die Kälber versorgt, das Stroh gemacht, die Sachen desinfiziert, also alles so, was damit zugehört.
Wie lange warst du dann in Neuseeland?
In Neuseeland war ich über einen Monat, 5 Wochen.
Und danach?
Und danach bin ich nach Indonesien.
Okay.
Genau, in Indonesien kann man sich ja vorstellen, war natürlich mein Thema Reis. Ich wollte unbedingt den Reisanbau kennenlernen. Was mich am meisten fasziniert hat, ist, man kennt ja diese Reisterrassen und man denkt ja, dass das Reis einfach viel Wasser braucht, war so meine Idee dahinter und ich habe schon einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Aber nein, es ist eine Unterdrückung des Unkrauts. Also man lässt diesen Reis wachsen unter Wasser, damit es nur der Reis schafft zu wachsen unter diesen Bedingungen und alles Unkraut schafft es halt unter dem Wasser nicht. Und es ist einfach eine reine Unkrautunterdrückung. Und deshalb eigentlich schon krass in der Kritik, weil es super altbacken ist und man schon mittlerweile in Australien Reis anbauen kann, weil man halt nicht dieses Wasser mehr braucht.
Ja,
ja, genau.
Weißt du, wie viel Wasser da verbraucht
wird? Ja, das sind ja natürliche Flüsse, die sie da einfach stauen und das hat schon alles so in Asien seinen Sinn. Mhm. Genau, ich weiß also nicht, ich weiß ja keine Zahlen, wie viel Wasser verbraucht das ist, aber da habe ich halt einfach mit Landwirten gesprochen, die auf dem Reisfeld standen und habe halt auch einfach sind die ärmsten Bauern, waren so die ärmsten Menschen in Indonesien und die am härtesten gearbeitet haben. Es waren einfach richtig alte Menschen, weil die nächste Generation auch keinen Bock mehr darauf hatte. Die hingen halt am Handy und dachten sich so, als ob ich jetzt irgendwie auf irgendeinem Feld irgendwas arbeite.
Bei wem hast du denn da gelebt?
Genau, das war eine Besonderheit. In Indonesien habe ich bei keinem gelebt. Ich hatte mir einfach 3 unterschiedliche Orte sozusagen ausgesucht, die ich besuchen will. Zum Beispiel in Neuseeland habe ich nichts gesehen, nur weil ich auf diesem Hof war und ich habe auch gemerkt, dass das teilweise so unter meinem Reiseflow leidet, dass ich nur einen Ort sehe und dann nichts und trotzdem irgendwie Neuseeland ja anscheinend war. Ich habe nur diesen Hof gesehen. Deswegen hatte ich mir für Indonesien vorgenommen, ich will tatsächlich einfach unterschiedliche Orte sehen. Ja, und hatte dann mir einmal Reisanbau angeguckt und Algenanbau. Da gab es Algenanbau und das ist so ein natürliches Verdickungsmittel. Ganz oft kann man beim Kochen benutzen, aber auch zum Beispiel bei Chanel im Lippenstift ist das so ein Dickungsmittel und Gleitmittel.
Gleitmittel?
Mhm. Ja.
Okay.
Vielleicht kann man das auch geschickter ausdrücken. Das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist.
Das hast du sehr gut ausgedrückt. Ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen. Ist es dann einfach zerstampft?
Es ist eine Alge, die da richtig interessant nur unter Ebbezeiten zu sehen ist, weil dann das Wasser wegzieht. Und dann binden die diese Algen an so Fäden am Flock sozusagen auf dem Boden fest und die wächst dann da bis zu einer ganz bestimmten Größe und dann wird sie weiterverarbeitet. Damit hat der Landwirt dann natürlich nichts mehr zu tun. Also das ist dann, liegt dann in den Händen von dem Händler. Keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass es zerstampft wird und zersetzt wird und irgendwo eingelegt wird, dass es dann das tut, was es tun soll. Ja.
Und was würdest du sagen, wie hast du da die Menschen oder die Landwirte und Landwirtinnen so erlebt im Vergleich zu denen in Deutschland?
In Indonesien war ich tatsächlich eher so Reisender, anstatt dass ich irgendein Mitarbeiter auf dem Hof war. Und deswegen konnte ich es ganz genau oder noch viel deutlicher sehen, weil jeden, den ich getroffen habe, sei es ein Taxifahrer oder sei es jemand im Hostel, von dem ich das Bett bekommen habe, dann haben die immer erzählt, ach krass, meine Großeltern und meine Eltern arbeiten noch in der Landwirtschaft. Und dadurch konnte ich halt sehen, so die Bauern da waren halt richtig alt und ja, total ärmlich tatsächlich. Also ne, generell der Zahnzustand sah halt schon mal schlimmer aus. Die hat meistens irgendwie nur noch einen Zahn super dünn und abgearbeitet und Buckel, weil sie halt noch richtig körperlich arbeiten. Die hatten halt kaum Technik. Unterschied zu Deutschland, wir sind hochmodernisiert. Wir brauchen kaum noch menschliche Mitarbeiter. So. Das meiste regeln die Maschinen. Wir arbeiten kaum noch mit Vieh auf dem Feld. Das war alles in Asien. Da hatten die noch Ochsen auf dem Feld und haben irgendwie Reis mit der Hand geerntet. Ja, also ein extremer Unterschied.
Und hast du
das? Aber auch wenn man auf die Gesellschaft schaut, dann konnte man sagen, ich glaube, das ist jetzt eine falsche Zahl, aber so, um es sich vorzustellen, mehr als die Hälfte der Leute arbeitet noch in der Landwirtschaft. So, das kannst du ja in Deutschland arbeiten, die wenigsten Leute nur noch unter 1% sind Landwirte.
Unter 1%? Mhm. Weißt du zufällig gerade, wie viel das früher war?
Also ich weiß jetzt an der Anzahl von Betrieben, ich glaube heutzutage gibt es 256.000 landwirtschaftliche Betriebe und das allein hat sich von 2 Millionen in den letzten so und so vielen Jahren runtergedingst. Also daran sieht man so, dass es halt einfach alles abnimmt, auch gerade hier in Deutschland. Allein, ja genau, weil sich halt Betriebe zusammentun, es keine Nachfolger mehr gibt und Flächen weniger werden. Weil kleine Betriebe alleine nicht mehr überleben können. Und zusammen ist man stärker.
Und warum können die nicht mehr überleben?
Oh, das ist, glaube ich, eine relativ große Frage. Jetzt habe ich gerade eine Erdbeere gebissen. Entschuldigung. Was war die Frage? Warum?
Warum die Betriebe nicht mehr überleben allein?
Ich glaube, weil die politischen Auflagen immer höher werden. Ich glaube, weil Landwirte immer weniger verdienen, weil die Lebensmittel zu günstig sind und der Lebensmitteleinzelhandel sich einfach dazwischen gestellt hat und daran auch nochmal verdient. Und das sind jetzt so zwei Gründe, die mir einfallen.
Hast du denn dort dann auch in Indonesien mitgearbeitet oder hast du dann einfach Farmen besucht und angesprochen?
Und das war schon aufwendig genug, weil die halt natürlich. Das sind keine gebildeten Menschen, so fies das jetzt vielleicht irgendwie klingt. Also wir konnten einfach nicht gemeinsam, wir hatten keine gemeinsame Sprache. Wir mussten uns es irgendwie vortanzen und versuchen herauszufinden, was der andere einem sagen will. Das allein war schon interessant genug und ich habe nicht vorher mehr irgendeinen Betrieb raussuchen können, der mich aufnimmt.
Was war denn so das Krasseste, woran du dich jetzt erinnerst, wenn du an die Zeit in Indonesien zurückdenkst?
In Indonesien? Ich würde fast sagen, als ich mir diesen Algenanbau angeschaut habe und ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass das Wasser weggeht und dass die Landwirte kommen. Die kommen nämlich immer nur dann zur Ebbezeit, um dann halt die Felder zu kontrollieren. Und dann habe ich halt Landwirte angesprochen, oder beziehungsweise da waren auch teilweise Frauen. Und jeder hatte Angst vor mir. So, sie waren so richtig schüchtern, was ich denn jetzt von denen will, weil die das überhaupt nicht kennen, dass jemand dafür Interesse hat und sich dafür interessiert und einfach nur was wissen will und denen nichts wegnehmen will, sondern ja, das fand ich irgendwie erstaunlich zu sehen.
Wie hat das ausgesehen, als die also die hatten?
Genau, die eine Frau, die war halt einfach so schüchtern berührt, so nach dem Motto, huch, ich werde jetzt, du siehst mich hier, ich arbeite hier und du kommst jetzt hier irgendwie als Touri, drumherum waren halt Bars und irgendwie so ein Ausblick und Wellen sind dagegen geklatscht. Und ich bin halt einfach die Mühe gemacht, da runter zu kraxeln und sie halt Sachen zu fragen.
Ja.
Und sie ist dann so weggerobbt. Also sie hat auf dem Boden gerade gearbeitet und hat mir nicht in die Augen geguckt und konnte nicht mit mir umgehen.
Okay.
Ja, weil sie auch bestimmt war, dass sie halt meine Sprache nicht spricht. In Indonesien war ich war immer so, mein Rhythmus war, dass ich in jedem Land eigentlich um die einen Monat war, damit ich auch so ein bisschen ankommen kann, meine Sachen auspacken kann und auch so ein bisschen das wahrnehme, was ich da mir gerade angucken möchte und besuchen will. Genau, und danach war ich in den Philippinen. Auf den Philippinen.
Ach krass. Und was hast du dir da angeschaut?
Ich bin in Manila gelandet, das ist die Hauptstadt da, und hatte mir einen Betrieb rausgesucht, der Permakultur macht.
Mhm.
Ja, es ist so gefühlt die biologischste Form, die man sich aussuchen kann, weil es halt super öko ist und total natürliche Landwirtschaft und so weiter. Und da war ich zu Gast bei einem älteren Ehepaar. Die Kinder waren schon ausgezogen, hatten auch nichts mit Landwirtschaft zu tun und die waren halt auch des Lebens froh, dass jemand so vom Ausland halt herkommt, waren halt wieder tierisch interessiert. Und Permakultur heißt permanente Kultur. Und es sind Kulturen, die angebaut werden, die dann wirklich jedes Jahr neu wachsen, die du nicht erntest und dann ist es futsch, sondern es kommt jedes Jahr aufs Neue. Also Bananen, Kakao, Kaffee, sämtliche Salate, unterschiedlichste Beeren, Zitronengras und so weiter und so weiter. Und die haben das angebaut in Zusammenarbeit mit Restaurants. Und das fand ich halt richtig cool. Also die hatten als Kunden sozusagen den Koch. Und der Koch hat gesagt, hey, also jetzt mal, um es jetzt irgendwie zu besetzen, wir brauchen Rucola, wir brauchen Romasalat, wir brauchen Zitronengras, wir wollen irgendwie gebackene Bananen machen, bla bla bla. Und konnten das halt dann direkt bestellen. Und er hat es dann genau angebaut, sodass es dann passt, dass die es haben. Weil das Klima so ist, dass du ganzjährig alles anbauen kannst und nicht wie in Deutschland, dass du nur so ganz bestimmte Phasen hast, wo es halt passt, wo es nicht friert.
Also das heißt, die konnten sehr bedürfnisorientiert
und genau. Und sehr kundenorientiert, wenn der Kunde sagt, keine Ahnung, das und das hat mir nicht gefallen, dann sagt er, oder muss ich es anders machen? Dann muss ich gucken.
Wahnsinn.
Ja, genau. Und das war richtig cool, weil ich zum ersten Mal wieder diese nähere Zusammenarbeit gesehen habe zwischen Endkonsument, also gefühlt Koch und derjenige, der es isst, und demjenigen, der es anbaut. Und es war so eine übertriebenste Dankbarkeit vom Koch zu sehen, der sich halt so dachte, boah, es ist einfach so cool, euer Salat hält sich einfach so lange, weil der einfach so robust gewachsen ist und tausend Wettersituationen ab kann und so entspannt wachsen kann und nicht so wie auf einem Großbetrieb. Es war irgendwie richtig cool, so zu sehen, wie jemand so vom Essen schwärmen kann. Und dann auch, ich war dann auch immer eingeladen in unterschiedlichsten Restaurants und die waren so, ich würde schon eher sagen, so high-end, also wirklich richtig nobel, obwohl ich auf so einem kleinen Betrieb dann nur gewohnt habe. Aber der Preis war dann natürlich auch unterschiedlich. Und da konnte ich halt richtig sehen, was zaubert der auch aus diesen, ja, aus diesen Produkten, die wir da angebaut haben. Ja. Und die hatten auch Schweine, also genau, also auch Fleisch.
Aber wie sah das dann da aus, die Schweine auf Zucht?
es waren 9 Schweine. Und genau, die haben halt ihre Schweine mit den eigenen Produkten ernährt und ganz natürlich gehalten. Es war alles offen, die waren mitten im Hof. Die haben keinmal laut gequiekt und sich irgendwie beschwert. Also so, man hatte so das Gefühl, die hatten jetzt nicht heftig viel Platz, weil die hatten jetzt keine Weidehaltung. Die standen natürlich in ihren, es waren so Mauern, also man kann es jetzt nicht sagen Zaun, aber die hatten so ihren eigenen Stall. Und man hatte das Gefühl, es geht ihnen gut. Ja, die waren schwarz übrigens. Schwarze Schweine.
Ich finde halt, was du jetzt gerade beschreibst, das könnte ich mir halt gerade noch so an manchen Stellen in Berlin in unserer kleinen Blase hier so ein bisschen vorstellen, dass so die fancy, pansy, coolen Köche und Köchinnen halt irgendwie einen kleinen Betrieb haben, wo sie dann halt irgendwie sich ihr Fleisch und so weiter bestellen. Aber so in dem Maße wüsste ich jetzt gar nicht, ob es das so in Deutschland gibt. Weißt du da irgendwas? Nee. Okay, aber ist ja dann auch nicht so, also wäre ja dann auch gar nicht so umsetzbar. Dadurch, das wäre ja natürlich nicht ganz
sehr. Ja, man könnte halt vom Gewächshaus her das machen. Ja, man muss sich dann halt wirklich immer gucken, dass man auch Abnehmer dann halt hat, ne? Weil wenn du so teuer anbaust, jetzt als Landwirt, und du keine Abnehmer dafür hast, das ist dann schwierig. Das heißt, es müsste schon allein die Bereitschaft von den Restaurants geben. Und das ist natürlich für die auch einfach krass teuer, weil am Ende muss es halt auch der Verbraucher zahlen. Man kann natürlich darüber eine Geschichte erzählen, was man macht und wer dahinter sitzt. Ich glaube, dann wird es immer irgendjemand kaufen. Aber ich glaube, das erstmal zu etablieren, ist halt schwierig.
Aber war das dann
eine Herausforderung?
War das dann ein übliches Ding so auf den Philippinen? War das dann immer so, dass die Farmer dann so ihre ausgewählten Abnehmer hatten?
Nee, er hat das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hatte damit nicht seinen Hauptverdienst. Er hatte noch einen richtigen Job aus der Landwirtschaft. Das klingt jetzt fies, aber er hat sein Hauptgeld nicht in der Landwirtschaft gemacht und er möchte jetzt so, während er in Rente geht und irgendwie alt wird, möchte er sich das so zum Hauptstandbein machen. Aber auf den Philippinen gibt es super viele große Betriebe und ganz, ganz große Anlagen und das ist total die Ausnahme. Okay. Ja, und es funktioniert halt auch gerade dadurch, dass halt so jemand kommt wie ich, die dann unentgeltlich arbeitet und Bock hat, einfach so der Sache wegen mitzuhelfen.
Ah ja, okay. Also bei ihm auf dem Betrieb funktioniert das dann so.
Genau.
Okay. Wie ging es denn weiter für dich?
Dann bin ich nach Thailand und in Thailand habe ich tatsächlich das Ähnliche, also war ich auch auf dem ähnlichen Betrieb, auch wieder Permakultur, aber natürlich mit anderen Produkten. Also da gab es noch ganz viele Süßkartoffeln zum Beispiel, Avocado, Zitrone, Pfeffer. Ich gehe gerade so virtuell da durch den Raum. Auch wieder sämtliche Beeren, genau, auch wieder Kakao und ähnelte sich schon, aber es war auf jeden Fall wieder ein anderer Landwirt und ich wollte auch gucken, wer sitzt immer dahinter und was hat er mir zu erzählen.
Ja, bist du dann eigentlich Corona dazwischen gefunden?
genau, ich war ja dann in Thailand, dann war ich in Indien, dann war ich in Peru, Chile und Argentinien und in Argentinien ist es dann passiert.
Da war, also das hatte ich gar nicht so wahrgenommen.
So viele Orte hatte
ich. Ja, also ich bin ja schon auch, ich habe das ja schon auch verfolgt.
Mhm. Ja, nee, mir auch. Also wenn ich so am Ende aufzähle, ja, kommt mir das auch irgendwie richtig viel vor. Aber weil ich auch dann in Südamerika tatsächlich nicht so lange an den Ort war und auch, ja, dann teilweise, ich glaube in Peru, warte kurz, Chile, Peru. In Peru war ich zum Beispiel nur eine Woche.
Ja, okay.
Ja, weil ich da auch nicht, also ich habe mir da den Betrieb angeschaut und war mit dem Geschäftsführer unterwegs, aber ich habe da jetzt nicht mitgeholfen und mitgearbeitet.
Mhm. Ja. Was würdest du denn jetzt für dich sagen, bevor wir dann zu dem großen Point of No Return komm, was würdest du denn sagen im Vergleich, also was du dort gesehen hast im Vergleich zur deutschen Landwirtschaft, konntest du da für dich ein Resümee ziehen?
Ich finde es halt krass schwierig, das so zusammenzufassen, weil ich ja in so unterschiedlichen Welten eingetaucht bin, aber was überall halt gleich ist, ist, dass sich die Gesellschaft schnell verändert und ich würde auch sagen, dass es viel an den Medien liegt, dass man halt ganz schnell neue Ideen hat von dem Leben, wie man halt leben will und die Landwirtschaft halt überhaupt nicht hinterherkommt. Mhm. Also so gefühlt war es gestern noch cool, sich nur von Proteinen, Eiern und keine Ahnung, magerem Fleisch zu ernähren und heute will jeder Veganer sein, jetzt hat aber jeder Landwirt irgendwie eine Hühnerhaltung, weil halt Geflügelfleisch vor kurzem noch krass attraktiv war. Ja. So bei jedem Pumper und so weiter. Jetzt sind alle Pumper auch gefühlt vegan oder sowas. Ja. Also das war so eine, ja, das habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, dass die Gesellschaft immer weiter war, als die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft halt so hinterher gekrochen ist und auch, das ist so eine, ja, sind halt viele Familienbetriebe, ne? Du gibst es immer deiner nächsten Generation weiter, du gibst Traditionen weiter, du gibst das weiter, was dir wichtig ist und es dauert dann, bis es irgendwie da ankommt, wo es wichtig ist.
Ich habe heute erst von der Agra heute so einen Social Media Effekt gelesen. Mhm. Und zwar haben seit 2010 35.000 Betriebe aufgehört.
Siehst du, das war das, was ich vorhin meinte, dass so viele Betriebe aufgeben.
Ja. Ist das auch der Grund für dich, dass du jetzt sagst, ich möchte irgendwie mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und dann halt auch irgendwie also darüber sprechen, weil du hast ja selbst auch einen Podcast gemacht zu dem Thema und setzt dich ja auch mit deiner Community schon auch über Landwirtschaft auseinander. Mhm. Was fühlst du so, wenn du solche Zahlen halt
hörst? Ach so, nee, ich habe nie darüber nachgedacht, aufzugeben oder irgendwas oder doch keine Landwirtschaft zu machen oder so. Ich wollte eigentlich viel mehr dafür stehen, dass es halt auch coole Leute vorhaben. So, es ist irgendwie eine coole Aufgabe, die Menschheit zu ernähren oder, keine Ahnung, bleiben wir mal bei Deutschland, Deutschland zu ernähren. Und das finde ich eigentlich eher ein Geschenk, dass ich das machen darf und dass ich die Möglichkeit habe, dass ich so auf dem Betrieb aufgewachsen bin und ja, mit meinem besten Willen und all das, was ich jetzt halt lerne und durch meine Weltreise gelernt habe, bestmöglichst halt machen werde. Und da bin ich halt immer gerne im Austausch und im Dialog, was ist den anderen wichtig, was ist mir wichtig, was ist realisierbar, was sind die politischen Voraussetzungen. Genau. Also ich habe nie gedacht, ich möchte irgendwas aufhören, sondern eher vielmehr, ey, lass doch mal erzählen, wie cool es eigentlich ist. Mhm. Muss halt nur bereit sein, irgendwas auch verändern zu wollen und cool zu machen.
Was ist denn für dich? Ja, das wollte ich noch fragen. Was ist denn für dich irgendwie cool? Oder was
ist
denn für
cool dich? Ist allein schon zu sagen, hey, also nicht, dass ich dann dadurch cool bin, sondern ich finde die Art cool zu sagen, hey, was habt ihr eigentlich für Wünsche? Wie stellt ihr euch eigentlich Landwirtschaft vor? Oder ja, wenn ihr euch ernähren wollt, was ist euch wichtig und was kann ich davon als Landwirt irgendwie mir zu Herzen nehmen und was ist einfach auch nicht, was kann ich nicht tun, so weil es einfach nicht möglich ist. So. Ich hatte neulich auch ein Interview und da wurde ich halt gefragt, so hey Maya, ich habe mittlerweile zu Hause einen Kartoffelschrank, das klingt so niedlich, aber ich verkaufe regional unsere Kartoffeln, Speisekartoffeln und genau, deswegen bin ich so auf diese regionale Schiene irgendwie gekommen und habe gesagt, ey, ich finde es voll cool, wenn das Dorf alleine schon bei uns Kartoffeln kauft oder wenn noch die Dorfleute nebenan das irgendwie bei uns kauft. Und ich wurde halt gefragt, ja, kannst du dir denn vorstellen, später komplett regional regionale Landwirtschaft zu betreiben.
Ja.
Und dann meinte ich halt so, natürlich kann man das anstreben, aber ich finde halt, Landwirtschaft funktioniert ja auch global. So, ich esse sehr gerne Avocado, ich esse sehr gerne Bananen. Ich bin froh, dass wir das hier haben. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass sich das so entwickelt hat. Und ich finde es gar nicht schlecht, nur wenn man groß ist und viel produzieren kann, das dann nicht regional anzubieten. Aber man kann halt beides tun. Kann halt auch sich eine Nische aufbauen und sagen, hey, in einem gewissen Maße möchte ich auch immer, dass mein Dorf oder ein gewisser Umkreis sich von meinen Produkten ernähren kann.
Nochmal ganz kurz zurück zu deiner Weltreise. Kannst du erzählen, wie das für dich war? Du warst ja auch bei der wie hieß das, Rückholaktion damals?
Rückholaktion, genau. Die
Ja.
deutsche Botschaft hat mich nach Hause geflogen.
Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe echt noch lange daran festgehalten, dass ich mir halt so dachte, ja, ach komm, als ob ich jetzt hier irgendwie meine Reise abbreche und als ob das jetzt hier irgendwie so richtig doll und heftig wird. Aber ich musste mir eingestehen, als wirklich alles zugemacht hat, kein Bus mehr fuhr, also das Reisen wurde einfach einem nicht mehr möglich gemacht und man hat auch langsam aber sicher gemerkt, dass Reisen noch einfach nicht mehr so angebracht ist.
Wo
Und
warst du da noch mal ganz kurz?
ich war in Argentinien
Okay.
und um das kurz einzubetten, Argentinien war mein achtes Land. Und mein letztes Land auch, wie gesagt. Und meine Eltern hatten gesagt, beziehungsweise mein Bruder und mein Vater, dass sie mich besuchen kommen werden. Und sozusagen so halbzeitmäßig, hey, wir haben irgendwie Zeit und Urlaub müssen wir eh nehmen und tralala, komm dich besuchen. Und die wollten es sich natürlich richtig gut gehen lassen und hatten ohne Scheiß sich so ein Hilton-Hotel gebucht und haben mich eingeladen. Und ich fand das halt super cool, weil ich mir dachte, oh, endlich, ich habe so lange in irgendwelchen Hütten gepennt und irgendwie in einer Kuhscheiße gestanden. Das finde ich jetzt überfancy, dass ich so in so einem Hilton-Hotel halt unterkomme. Ja, und dann war genau an dem Tag, als sie losfliegen wollten, war der absolute Lockdown. Die durften nicht losfliegen. Und mein Vater hat gesagt, naja gut, damit dieses Hotel, also damit du irgendwie was davon hast, du darfst in dieses Hotel. Ich spendiere dir das mal Kleines. Und dann bin ich in dieses Hotel und man hätte sich ja vorstellen können, dass ich dann da auf dem Dachpool in der Sonne chille und morgens mir beim Buffet irgendwie meinen Bauch vollhaue. War aber nicht so, weil Spa-Bereich war gesperrt. Ich habe richtige Luxusprobleme in dem Moment gehabt, aber ich fühle es heute immer noch, weil
Die
ich war in
Enttäuschung.
diesem Hotel einfach eingesperrt. Es war sackteuer für mich als reisender Mensch. Das Buffet war natürlich gesperrt, der Pool war gesperrt. Das heißt, ich konnte nichts machen, aber ich durfte auch aus diesem Gebäude nicht raus. Und ich konnte mir auch nichts leisten, weil es war einfach ein Hilton-Hotel und ich war reisend und hatte kein
Also,
Einkommen.
du durftest nicht raus, weil komplett alles
Davor waren
abgesperrt.
die Bundeswehrleute, weil das ein absoluter Hotspot war, dieses Hilton auch an sich, weil da alle Lufthansa-Piloten auch gestrandet sind und die ganzen Schiffe, die damals auch unterwegs waren, diese riesen AIDAs oder wie sie alle heißen, die sind da auch alle gestrandet und dieses Hotel wusste überhaupt nicht damit umzugehen und hat dann einfach Bundeswehrleute davor gestellt. Es war eine Glastür, du konntest rausgucken in die Freiheit und du durftest einfach nicht raus.
Und
Und
du musstest dann aber
ich
irgendwie
musste ja essen.
$30 oder was dir in Früchte
Ich,
geben wollen.
normalerweise wäre ich draußen, hätte mir Streetfood geholt, hätte er gesagt, hier zwei Pommes bitte. Und da dachte ich so, welches Glas Bier hole ich mir als Abendbrot, weil es einfach krass teuer war. So ein kleines Selikchen für, weiß ich nicht mehr, kann ich mir nicht leisten.
Wie viele Tage warst du dann
Ja,
dort im Luxus?
in meinem Luxus war ich eine Woche.
Krass.
Ja, aber letztendlich war es so, ich war an der Bar und war immer so, welcher Pilot sitzt heute neben mir?
Und du
Wem kann
hast
ich
vorher
aus meinem Leben erzählen?
kennengelernt?
Ja, habe ich kennengelernt, aber die waren ja alle 50 und so weiter und so
Wow.
weiter. Aber es war einfach eine lustige Situation. Ich hatte ja auch nur so Bauernsachen. Ich hatte wirklich Latzhosen und dreckige Sachen, weil ich von der Farm kam. Ja.
Ich stelle mir da vor, wie du an der Bar sitzt. Nee, gab ja auch nicht. Gab auch kein Cosmopolitan für dich.
Doch, du hättest dir da alles bestellen können. Also da
Okay.
war, ne, so mit,
Ja.
damals kannte man auch dieses Maskending noch nicht so. Es gab noch gar nicht so viel dieses Händewaschen und Abstand halten. Es war einfach so, hier, ihr dürft jetzt nicht raus, so. Bleibt mal hier. Und deswegen haben sich da die lustigsten Leute angetrommelt. Also von irgendwelchen alten AIDA-Leuten, die da irgendwie seit 3 Jahren gefühlt auf dem Schiff rumgammeln, zu den Piloten, die jetzt auch gerade nicht wissen, was sie in Buenos Aires
Das klingt
sollen.
nach einer richtig witzigen
Ja.
Kombination eigentlich. Voll die gute Grundlage für Sodom und Gomorra. Also darfst nicht rein, darfst nicht raus, bist da eingesperrt, aber bist
Ja.
eine Hüttenbar.
Ja. Alles auf mein Zimmer, bitte.
aber konntest du dir dann trotzdem irgendwie noch eine halbwegs gute Zeit machen? Oder war es
Ich muss
total
jetzt lachen, aber
scheiße?
es war damals war ich echt so, ich wusste ja auch noch nicht, dass ich danach wirklich meine Reise abbreche. Mhm. Von daher war ich einfach nur ausgebremst und einfach nur hart genervt davon, dass es nicht so viel Geld kostet und ich halt eigentlich gerne nicht da wäre.
Ja, okay, aber wie lange, also du warst dann eine Woche da und danach hast du schon...
Und danach war eigentlich mein Plan, natürlich in Argentinien wollte ich super gerne auf eine Sojafarm. Mir die Sojaproduktion angucken und ich habe es auch alles so abgetimt, dass ich wirklich auch zur Ernte da war, ne? Dass du auch wirklich sie auch wirklich so mitten im Geschehen bin, weil sonst passiert auch beim Ackerbau natürlich nicht jeden Tag immer irgendwas, sondern das ist so die Premiumzeit, wo wirklich immer richtig viel zu tun ist und ich wollte da gerne mithelfen und das einfach erleben.
Ja.
Genau, aber die Farm war auch in Quarantäne schon und ich kann dann da nicht hin. Und dann wurde es eng und dann habe ich mir gesagt, okay, dann kam die Ansprache von Merkel, so das ist das Krasseste, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Da dachte ich mir so, alright. Ich habe es jetzt verstanden, okay, ich fliege nach Hause. Ja, genau, und dann war halt, musste man sich auf so eine Rettungsliste gefühlt schreiben und sagen, hier, ich bin stecken geblieben, ich muss nach Hause. Aber dadurch, dass es so viele waren, ist diese Seite immer abgebrochen, die war überhaupt nicht dafür geeignet, dass so viele Leute den Server wollten.
Ja.
Und ich bin halt immer ab Punkt, gebe deinen Namen ein, immer wieder rausgekickt worden und dachte ich mir so, ja, funktioniert nicht, ich habe es probiert. Ich bin ja auch kein Mensch, der dann da irgendwie hysterisch wird, dass du irgendwie 500 Mal probiert, sondern ich war nach dem zweiten Mal so, ja, funktioniert nicht, dann kommt irgendwas anderes. Und die Farmleute, zu denen ich eigentlich fahren wollte, die hatten Kontakt zu der deutschen Botschaft und die haben da persönlich angerufen und gesagt, wir haben da jemanden, die muss nach Hause. Und nur so bin ich nach Hause gekommen. Das ist, ja, typisch südamerikanisch, es geht eigentlich nur durch Kontakt und fiese Machenschaften.
Zu der deutschen Botschaft.
Ich weiß, Cousins von Cousinen und was weiß ich, irgendwer saß da.
Da warst du in dem Fall ja ein Glückskind.
Okay.
Und dann war also klar für dich, Traum zerplatzt, Reise muss jetzt abgebrochen werden. Wie war das für dich?
Genau, dann war ich erstmal im Flughafen und es war richtig Geisterstimmung. Argentinien hatte übrigens den längsten Lockdown von allen Ländern, also der ging bis letzten Jahres komplett durch. Damals, als ich da war, hatten die nur 37 Corona-Fälle im ganzen Land und haben schon alles dicht gemacht. Und dementsprechend, also für mich war das damals auch so voll krasse Geisterstimmung in so einer riesigen Stadt. Und der Flughafen wurde nur aufgemacht für unseren Flug und vielleicht noch zwei anderen Flügen, die irgendwie auch nach Europa gingen. Und das Krasseste war, man stand da ja da in der Schlange und es waren nur Leute, die das ja eigentlich nicht vorhatten. Also man wusste, man wird jetzt ja aktuell gerade gerettet, so gefühlt. Und es waren nur Deutsche. Und von daher war es so eine richtige Gemeinschaftsstimmung, richtig angenehm. Also ich kam dann da einfach an, kannte natürlich niemanden, ich bin ja alleine gereist. Und so die Leute hinter mir meinten so, hey, wir wollten uns gerade einen Kaffee holen, sollen wir den mitbringen? So richtig, so wie man es eigentlich nicht kennt, oder? Also echt total herzlich und alle waren so krass, dass wir jetzt hier irgendwie gerade nach Hause fliegen, obwohl wir sowas Tolles vorhatten. Und genau, ich habe heute noch eine WhatsApp-Gruppe von diesem Flug von meinen Sitzpartnern, die nennt sich Corona, weil wir Angst hatten, dass wir genau in diesem Moment jetzt alle Corona kriegen und wollten uns dann halt schreiben, wenn wir irgendwelche Symptome kriegen. Man war auch noch richtig ängstlich so.
Ja, das war, ich weiß auch noch, dass man das auch überhaupt nicht einschätzt. Also ich meine, es ist ja auch jetzt schwierig einzuschätzen, gerade wenn die Mutation und überhaupt nicht klar. Aber da war man ja echt so, okay, man wusste überhaupt nicht, wie man sich verhalten soll. Irgendwie. Also mir ging es so, ich war so richtig so, ich bleib einfach.
Ja, ich bin dann auch nach Hause und wurde dann halt auch abgeholt und bei mir war halt auch das Drama schlechthin, weil ich habe natürlich nicht mehr zu Hause gewohnt, bevor ich losgeflogen bin, sondern ich habe schon damals in Berlin gewohnt und in Berlin war in meiner WG der erste Corona-Fall. Das heißt, in meine WG konnte ich nicht, weil da gab es schon Corona und zu Hause...
Der erste offizielle Corona-Fall.
Patient Null in ganz Berlin. Ja.
Gibt auch eine Dokumentation dazu von Steuerung F.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall genauso eine 20-minütige Reportage über die. Ja, und deswegen konnte ich da nicht in die WG und musste halt sozusagen nach Hause. Und wie ich zu Anfangs erzählt habe, ich wohne auf dem Bauernhof und wir haben ein Drei-Generationshaus. Das heißt, meine Großmutter wohnt noch in unserem Haus. Und die ist halt damals 92 gewesen. Und ich kam halt mit Maske, mit Handschuhen und mit diesen ganzen Firlefanz oder berechtigten Firlefanz halt nach Hause und bin wirklich auch so im Haus rumgelaufen und habe mich halt gefühlt wie ein Geist. Ja. Man konnte ja auch damals niemandem Bescheid sagen, man ist ja zurück, weil man konnte sich, durfte sich ja eh nicht sehen. Also es war so wirklich so, ich wurde irgendwie wieder so zurückgezoomt in die Zeit und ja, dann ging es so weiter.
Wie hat sich das denn für dich angefühlt, dass du jetzt, also konntest du das dann direkt realisieren, dass es jetzt vorbei ist einfach so, dein kompletter Plan, oder hattest du die Hoffnung, ja, vielleicht ist ja in zwei Wochen wieder gut, oder?
Nee, es hat sich gar nicht mal so falsch angefühlt, angefühlt, weil ich ja sozusagen auch schon wirklich doll ausgebremst war, auch in Argentinien und in diesem Hotel auch keinerlei Ablenkung hatte und mich da wirklich schon reinversetzt habe, wie ist es jetzt, wenn ich zu Hause bin. Und ich hatte auch direkt schon einen Plan. Also ich habe meine Weltreise angefangen, weil ich praktische Erfahrungen sammeln wollte. Und das kann ich ja auch in Deutschland. Ne? Also Deutschland ist auch interessant. Und damals war März, April und die Erdbeersaison stand vor der Tür und die Spargelsaison stand vor der Tür und es war damals auch schon groß in den Nachrichten, dass halt Leute fehlen. Und dann habe ich gesagt, schon bevor ich im Flugzeug saß, ich komme nach Hause und helfe dann auf dem Erdbeerhof.
Warum haben Leute gefehlt?
Weil alle Grenzen geschlossen wurden und Erdbeerernte und Spargelernte ist so eine hart körperliche Arbeit und da arbeiten ganz viele Leute aus Rumänien und Polen. Die so eine Arbeit noch machen.
Also Saisonarbeiterinnen haben auf den Feldern zur Ernte
gefehlt. Ja, genau. Dann habe ich ja gesagt, mache ich das.
Und dann hast du damit einfach im Ort oder wie bei euch?
Genau, dann habe ich in den herumliegenden Betrieben halt nachgefragt. Und die hatten natürlich immer noch als Ziel, die eigentlichen Arbeiter und Mitarbeiter zu bekommen, die sie auch in jedem Jahr haben, weil das auch logistisch, also es sind so viele Menschen, es sind über hunderte Leute, die das dann einfach schon kennen, wie funktioniert das, wo kommen die unter, wie ist das geregelt so und deswegen war es für die ein heftiger Akt mit so vielen, da haben sich ja die unterschiedlichsten Leute gemeldet, also von Studenten bis Arbeitslose, wie meldet man die an, dass das alles regelkonform ist und so weiter. Das heißt, irgendwie hat man sich halt gefreut, dass sich da jemand meldet wie ich, aber eigentlich hatten die als Priorität jemanden nicht zu nehmen wie mich. Ja, und deswegen bin ich an einen befreundeten Betrieb von uns irgendwann gekommen und da bin ich dann im Büro gelandet. Also gar nicht diejenige, die wirklich jetzt irgendwie Erdbeeren gepflückt hat und da gebückt irgendwie unter jede Pflanze gucken musste bei Sonnenschein und Regen, ja, sondern ich saß im Büro und habe halt diese ganzen komplizierten Anmeldungen gemacht von den Arbeitsleuten.
Aber das klingt jetzt so für mich, ja, du kommst nach Hause, das ist alles halt auf jeden Fall anders und komisch, aber du bist dann direkt, also ich meine, für mich wäre das so eine wahnsinnige Enttäuschung, wenn ich mich auf so eine Weltreise irgendwie vorbereite und dann ist sie halt beendet, oder hast du das dann sehr pragmatisch gesehen und dann hast du direkt in die Erdbeerernte mit reingestürzt?
Ja, irgendwie war das ja noch Teil meiner Reise. Also ich finde, so Reise ist alles das, was nicht Alltag ist und wo du halt irgendwie jeden Tag was Neues machen kannst. Und ich wusste halt, ich mache jetzt bald meinen Erdbeerkram und irgendwie fand ich es auch, vielleicht klingt es jetzt schmutzig, aber ich fand es auch irgendwie total schön, nochmal Zeit mit meiner Oma zu haben. Als ich losgeflogen bin, wusste ich halt so, krass, meine Oma ist wirklich alt und ich weiß nicht, wenn ich wiederkomme, ob sie noch da ist, so in diesem Sinne. Und ja, als ich dann wieder zurück war, war auch gerade so diese Atmosphäre so, man tut das für die ältere Generation, man tut das nicht für uns, weil wir sind eigentlich nicht Risikogruppe und tralala und tralala. Und irgendwie dachte ich mir so, oh, ich finde es ein richtiges Geschenk, dass ich jetzt hier so richtig ausgebremst einfach bei meiner Oma sein kann und nochmal mit ihr Zeit verbringen kann. Genau, und habe dann auch nochmal ihr halt so viel von meiner Reise erzählt und sie auch nochmal so viel ausgefragt über Kriegszeiten, weil, ja, weil ich die Zeit dazu hatte und nicht abgelenkt war durch Freunde und Arbeit. Das war auch schön.
Was würdest du denn, also jetzt für dich im Nachhinein so sagen, was du gelernt hast, also samt auch den Erfahrungen dann wieder hier in Deutschland für dich?
Gelernt von meiner Reise. Muss es irgendwas Landwirtschaftliches sein oder kann es auch was Persönliches sein?
Alles.
Ja, ich glaube tatsächlich so dieses Bestreben nach Freiheit, was man sich ja so vorstellt, so oh, geil, Weltreise, so wow, und so viele Orte und du warst da und da. Und während meiner Weltreise habe ich das schon gemerkt, oh, ich bin voll der Mensch, überall wo ich ankomme, möchte ich so einen Buddy haben und ich möchte so richtig bonden und ich will irgendwie eine coole Zeit haben und dann bin ich halt immer direkt weiter und musste diese Menschen verlassen.
Ja.
Und ich bin schon ein Mensch, der das dann irgendwann nicht mehr als Freiheit empfindet. Also ich finde es wirklich schön, einen Alltag zu haben und ich finde es wirklich schön, feste Freundschaften zu haben und dieses, was man halt erst hat, wenn man wirklich jemanden länger und näher kennt. Und immer auf meiner Weltreise habe ich halt viele Leute immer nur so angerissen getroffen, musste dann wieder weiter. Und ich habe das gemerkt, dass ich das schön finde und als Freiheit empfinde, wenn man, oder als Glück und Glückszustand finde, wenn du deine Freunde immer um dich herum hast und deine Familie um dich herum hast und deinen Alltag um dich herum hast, der so dein Tag erfüllt.
So. Hättest du das am Anfang gedacht, als du das gesagt hast?
Also ich wusste schon, Also man kann mich überall hinsetzen und ich glaube, ich finde es immer cool und interessant und ich glaube, ich kann auch mit jedem Menschen. Aber dass ich wirklich so nach meiner Reise dachte, boah, ich finde es irgendwie krass cool, jetzt euch hier wieder jeden Tag zu haben und nicht wieder weiter automatisch weiterzufliegen und mich herauszureißen, fand ich irgendwie dann als Geschenk. Also ja, ich glaube, ich wertschätze es jetzt noch mehr als vor meiner Weltreise. Und ich würde gerne noch irgendeinen anderen Satz sagen, was ich da. Du hast mich gefragt, was ich daraus gelernt habe von meiner Reise. Ja, eigentlich auch, und das finde ich auch ein richtig schöner Satz, dass man überall zu Hause sein kann. Also ich wurde von jedem so herzlich empfangen und jeder war so ein guter Gastgeber und war auch immer so stolz auf die Kultur und hat mich so gerne zu allem eingeladen und war so richtig gebend. Und dann dachte ich mir so, oh, das muss ich echt also den Deutschen gefühlt beibringen oder uns noch mehr zu Herzen nehmen, dass wir wirklich einfach geben, ohne dass wir gefühlt was zurückkriegen, sondern einfach nur, weil wir es schön finden, dass jemand da ist.
Ja.
Und das habe ich durch meine Weltreise gelernt, dass so viele Menschen, die so viel weniger haben als ich zu Hause, mir ihr letztes Hemd geben und sich so verantwortlich für mich fühlen, für meine Zeit. Das fand ich echt richtig, richtig schön.
Krass.
Ja.
Also da hast du nochmal so ein ganz anderes Bewusstsein dafür auch entwickelt.
Ja, voll. Ja.
Wie ist es denn dann? Also Erdbeeren waren ja dann auch irgendwann geerntet. Wie ist es denn? Wie ist es dann bei dir weitergegangen?
Dann war mein praktisches Jahr, es fühlt sich jetzt wirklich schon sehr lange an, immer noch nicht vorbei. Dann bin ich auf den Betrieb meiner Eltern gegangen und habe nochmal eine Ernte mitgemacht. Da war nämlich der deutsche Sommer und ja, da habe ich nochmal mitgearbeitet und war mit Abfahrer, also habe Getreide mit abgefahren und das zu unserem Lagerhaus gebracht und war wieder hier unter dem, mein Daddy war wieder mein Chef, was so von so einer Weltreise natürlich auch krass ist, ne? Weil wer hatte mir damals was zu sagen, so niemand und jetzt hatte ich wieder mein Papi als mein Chef.
Warum sagst du deutscher Sommer, also sagt man das so unter Landwirten und Landwirtinnen so, es ist dann irgendwie...
Achso, nee, ich wollte nur gerade nochmal die Zeit einordnen, also, wann, weil ich jetzt so viel auf der Welt war, so jetzt war ich wieder in Deutschland und es war... Ihr könnt jetzt euch vorstellen, welcher Zeit ich war. Ja, und dann war auch irgendwann die Erntezeit vorbei und damit auch mein praktisches Jahr.
Mhm. Und dann?
Und dann habe ich tatsächlich, ich habe das ja auch, ich hatte einen eigenen Blog und habe auch teilweise über meine Reise geschrieben. Es wurde dann immer weniger, je mehr man erlebt, desto weniger kommt man wirklich zu diesem Schreiben.
Ja.
Ne? Deswegen habe ich meinen Podcast, das war so mein bestehendes Medium.
Wie heißt der?
Agrarweltreise, der Podcast. Genau. Und ich hatte, wie gesagt, auch nebenbei noch einen Blog und eigentlich macht mir dieses Schreiben auch krass viel Spaß und ich habe mir wirklich vorgenommen, nach meiner Weltreise, die ich so als meinen persönlichen Master gesehen habe, weil ich mir so dachte, ich möchte ja dabei was lernen und ich nehme mir die Zeit, das ist sozusagen der Ersatz von meinem Master, den ich hätte machen können.
Masterstudium meinst du?
Masterstudium, genau. Und deswegen wollte ich irgendwie auch so eine Art Abschlussarbeit haben und habe mir gedacht, ey, komm, du schreibst hier so ein Buch nochmal am Ende.
Ja.
Habe ich aber nicht. Habe ich nicht. Ich habe mich selbstständig gemacht.
Es sind immer noch verdammt wenig Frauen, die sich selbstständig machen.
Ja?
Mhm.
Weißt du das als Zahl?
Ja, das ist das als Zahl. 15,7%, also knapp 16% 2020. Laut des Female Founders Monitor 2020.
Jawohl.
Mhm.
Dann bin ich eins von diesen 16%?
Von all den Startups, die sich gegründet haben.
Ja.
Ja, das ist echt krass. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Mit was hast du dich denn selbstständig gemacht?
Tatsächlich bin ich da so reingerutscht. Also ich habe schon während meiner Reise das natürlich auf sämtlichen Medien herausposaunt. Mein Spaß hat mir halt das wirklich so vorher vorgenommen. Alles, was ich mache, möchte ich reflektieren. Ich möchte es runterschreiben. Ich möchte es irgendwie Leuten sozusagen mitnehmen und Einblicke geben. Nur nicht, dass nur ich was lerne, sondern auch andere Leute, die sich dafür auch interessieren. Und dann fiel das halt auf, dass ich so einen Agrar-Background habe, aber trotzdem irgendwie Social Media mache, weil ich auf allen Plattformen vertreten war. Also von LinkedIn, Facebook, Instagram habe ich alles gemacht und bespielt. Und dann wurde ich von einem landwirtschaftlichen Betrieb angeschrieben, mit denen meine Eltern natürlich befreundet waren. Also es war jetzt nicht so weit entfernt, dass er mich anspricht. Und er meinte halt so, Mensch, Maja, ich finde es einfach richtig cool, so was du alles erzählst und was du lernst und wie du es den Leuten beschreibst und uns nahbar machst. Ich habe das Gefühl, mein Betrieb macht auch was Cooles, aber ich habe darauf, erstens kann ich nicht und zweitens habe ich auch keinen Bock, aber ich weiß, dass es irgendwie, dass es dazugehört und dass ich das machen möchte.
Ja.
Möchtest du nicht unseren landwirtschaftlichen Betriebskanal übernehmen und den Social Media Content machen? Genau. Und damals war ich noch tatsächlich noch auf Reisen und wir hatten einen Zeitunterschied von 6 bis 8 Stunden und es war einfach anstrengend, sich miteinander abzusprechen. Aber ich habe halt gemerkt, dass das ein Bedürfnis ist von Landwirten, auch Social-Media-Kommunikation zu machen und zu erzählen, hey, was ist mir an der Haltung von meinen Tieren wichtig, warum betreibe ich Ackerbau, was ist mir dabei wichtig.
Warum meinst du, um dich da mal ganz kurz zu unterbrechen, warum meinst du, ist denen das jetzt auch ein Bedürfnis geworden oder einigen davon mehr auf Social Media von sich zu zeigen?
Ich glaube, weil es halt auch gerade richtig viele Bauernproteste im Allgemeinen gab. Viele Bauern haben sich für irgendwelche wichtigen Demos 6 Stunden lang in den Trecker gesetzt, um irgendwie nach Berlin zu fahren und dann von Brandenburger Tor irgendein Plakat in die Luft zu halten. Und ich glaube, sie haben auch verstanden, hey, wenn ich mir meine eigene Reichweite aufbaue und meine eigenen Hoftüren online öffne, dann habe ich da auch schon ziemlich viel von.
Warum sind die denn nach Berlin gefahren und haben sich da...
Die fühlen sich unrecht behandelt von den politischen Vorgaben und fühlen sich sehr, sehr eingeengt von den ganzen Richtlinien und auch im weltweiten Markt benachteiligt und möchten darauf aufmerksam machen, dass die politischen Rahmenbedingungen keinen Sinn machen. Also wenn Deutschland es jetzt irgendwie sich krass viel Mühe gibt und alle Tierwohlstandards irgendwie übelst hoch erhebt, dann heißt es immer noch nicht, dass wir da nicht aus dem Ausland irgendwie räudiges Fleisch kaufen können, weil das halt nicht geregelt ist und das ist halt immer noch ein offener Markt. So.
Und macht unsere Landwirte kaputt.
Genau, weil wir dann teuer produzieren, unser Produkt am Ende recht teuer ist und das ist halt...
Aber trotzdem will ich eigentlich wieder verkaufen müssen, weil es keiner zahlt, oder?
Nee, genau, weil dann die Lebensmitteleinzelhandel-Leute dann einfach sagen, ja, bevor wir dann hier so teures Fleisch aus Deutschland kaufen, dann kaufe ich halt lieber Fleisch aus Argentinien, was halt super billig ist. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass es krass schlecht ist, weil die werden da auch anders gehalten und tralala und tralala. Ja. Aber es ist so super markteingreifend und das finden Landwirte schwierig. Und natürlich sämtliche andere Auflagen noch mit der Düngeverordnung und Wasserverschmutzung, was es da nicht alles gibt.
Wie würdest du reagieren? Keine Ahnung, wir sind ja hier beide auch in so einer Berlin-Bubble. Wir haben uns beide mit dem Thema in letzter Zeit beschäftigt und natürlich sehr viel intensiver mit Landwirte und so. Mhm. Aber ich durfte ja jetzt auch für eine gewisse Zeit da reinschnuppern, einfach jobbedingt. Und ich finde halt auch das, was ich davon mitgenommen habe, ist, dass die Landwirtschaft einfach sehr, sehr wenig differenziert wahrgenommen wird. Was ich halt total schade finde, weil ich halt auch während meiner Arbeit, also wir haben ja beide bei diesem Verein gearbeitet, du bist meine Vorgängerin. Mhm. Und ich habe da ja auch wahnsinnig, wahnsinnig coole Menschen einfach kennengelernt, die irgendwie dafür sorgen, dass wir Essen haben, so. Mhm. Und es gibt ja wie bei jedem Arbeitsgruppen Menschen, die wahnsinnig dafür brennen und wie bei jeder Berufsgruppe gibt es da Menschen, die sind Arschlöcher und es gibt Menschen, die sind halt keine Arschlöcher. Mhm. Und ich habe halt, das ist jetzt aber auch wieder nur so ein Gefühl, dass gerade halt so in unserer Berlin-Bubble halt auch Landwirte und Landwirtinnen insgesamt die Landwirtschaft halt unter einem ganz, ganz schlechten.
Vielleicht ist das auch nur unser Gefühl. Immer wenn ich das so davon erzähle, dass ich das Gefühl habe, dass die Landwirtschaft in einem schlechten Licht steht, dann sagen immer ganz viele, echt, wieso?
Wie gehst du denn da mit den Menschen um, die sagen, wie kannst du irgendwie Landwirtin werden? Wir schmeißen nur so und so viel Pestizide irgendwie aufs Feld und alles ganz schrecklich und schlimm. Also um das jetzt mal ein bisschen flapsiger zu sagen, wie verhältst du dich da? Also wie gehst du einfach damit um, wenn halt so allgemein über...
Ja, ich frage halt immer ganz viel zurück. Also ich gehe eher dahin, dass ich zurückfrage, warum sie da, also wie drauf, weshalb sie das fragen oder wo sie das gelesen haben oder ob sie schon mal auf einem Betrieb waren, ob sie sich wirklich schon mal mit einem Landwirt getroffen haben, sich einen landwirtschaftlichen Betrieb angeguckt haben und so weiter und so weiter. Und erst dann gehe ich irgendwann gefühlt in die Verteidigung. Also erst gehe ich immer da und möchte halt herausfinden, so, was weiß dieser Mensch, was denkt er zu wissen und genau, wie kommt er darauf, das zu fragen, anstatt dass ich direkt irgendwie versuchen will, die Welt zu erklären. Weil bestimmt hat er in manchen Dingen recht oder vielleicht macht es der Nachbar einfach auch Kacke und dann kann ich sagen, ja, dann macht er es falsch. So, dann muss ich mich nicht rechtfertigen, weil es nur an dem Nachbar liegt. So. Ja, ich bin immer weniger in dieser Angriffsposition, sondern mehr in dieser, hey, lass doch mal darüber reden, wie das deine Sicht darüber ist, so. Wie gesagt, wichtig finde, dass Landwirte erzählen, was sie Cooles machen Und auch, dass sie erzählen, wenn sie irgendwas anbieten, was der Verbraucher, der Follower wirklich auch noch direkt beim Landwirt kaufen kann. Ob es jetzt das Ei, die Milch oder irgendwie Wildfleisch ist oder. Hühnerfrikassee, Hühnersuppe, alles irgendwie. Wenn man das beim Landwirt noch direkt kaufen kann, dann finde ich es cool, wenn er das erzählt. Und ich helfe ihm dabei, indem ich die Social-Media-Kanäle übernehme und dann da die Kommunikation mache. Genau, was war die Frage?
Wie heißt deine Agentur?
Meine Agentur heißt Was wäre wenn? Und wäre es geschrieben wie Ehre, weil es ja alles unter dem landwirtschaftlichen Thema fällt. Und Was wäre wenn? Ist auch www, wie das Internet. Da steckt richtig viel Grips dahinter. Ich sag dir das, wie lange ich über diesen Namen nachgedacht habe. Und genau, jetzt steht dieser Name.
Cool.
Was wäre wenn? Ist Agrarkommunikation.
Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg.
Danke.
Danke dir für deine Zeit. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich.
Ich habe auch noch Fragen an dich.
Okay, darf ich zuerst?
Na gut.
Was würdest du sagen, ist aus dieser ganzen Situation, dass du deine Agrarweltreise abbrechen musstest? Das ist ja schon so eine kleine zitronige Situation. Mhm. Wie würdest du meinen, hast du daraus Limonade für dich gemacht?
Genau, meine Limonade war direkt mein Gefühl, dass ich es halt nicht als Niederlage sehe, sondern als weitere Chance, so die Zuhausezeit sozusagen mal wahrzunehmen, ohne dass ich halt mich für einen Beruf entscheide und für eine weitere Verantwortung und irgendwie direkt einen Job.
Ja.
Sondern ich habe mir sozusagen selbst erlaubt, eine Zeit zu haben, in der ich nicht arbeite, in der ich irgendwie versuche noch das zu machen, was ich eh vorhatte, praktische Landwirtschaft. Und die Limonade habe ich in dem Moment gemacht, in dem ich daraus Kraft geschöpft habe und gedacht habe, okay, krass, ich habe jetzt durch diese lange Zeit alleine, in der ich mein eigener Chef in allen Sachen war, den Mut gefasst, mich selbstständig zu machen und mein Business zu bilden. Und meine Limonade, ich habe mich da ein Unikat gemacht.
Ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend, dass du das so schnell für dich angegangen bist und in die Tat umgesetzt hast und da irgendwie keine Scheu hattest, das einfach mal auszuprobieren.
Also so, das ist vielleicht, Scheu hat man immer. Ich glaube, man hat immer so ein bisschen dieses, oh, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber genau, die Scheu war nicht groß genug, sondern ich habe es dann irgendwann gemacht. Ich habe auch eine Frage. Wenn du jetzt einer jungen Landwirtin sagen könntest, was dir wichtig ist.
Mir persönlich,
also genau, dir als Kathi, was du dir wünschst von jemand, der Landwirte wird und gefühlt somit dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit zu essen hat.
Was ist also, ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich durch die Arbeit auch schon viele solche Junglandwirte und Junglandwirtinnen kennenlernen durfte. Aber was ich mir wirklich wünsche ist, also jetzt zum Beispiel von dir, dann würde ich...
Beispiel.
dann würde ich mir total wünschen, so als ganz klassische Verbraucherin, dass da immer eine Reflexion auch bei der Arbeit mit dabei ist und man schon immer danach strebt, also mit sich selbst in die Kritik geht. Mhm. Also ich sehe, ich habe gelernt, warum Pflanzenschutz zu einem gewissen Teil nötig ist. Ich würde mir dann wünschen, dass das erklärt wird. So.
Ja.
Also ich weiß, dass da jetzt nicht jeder und jede irgendwie die Zeit hat, aber dass man das irgendwie schafft, gemeinschaftlich als Berufszweig auch zu kommunizieren. Aber auch natürlich fragt, was muss und was muss nicht und wo kann ich für mich selbst und dem, was heißt für mich selbst, für den Betrieb und damit halt natürlich auch den Impact habe auf Umwelt, Verbraucherinnen und so weiter, was kann ich da noch tun? Also wie kann ich da halt auch immer neue Wege finden und gehen, die es für alle gemeinschaftlich irgendwie noch besser macht? Und ich glaube, Vision einfach ganz viele. Mhm. Und das sieht man ja auch schon viel. Also weiß ich nicht. Ich fand es ganz spannend, so wenn man irgendwie von Hofübernahmen oder so was mitbekommen hat, wie dann irgendwie junge Menschen sich überlegt haben, oh cool, ich will jetzt irgendwie mal probieren, die und die neue Sorte anzubauen. Einfach funktioniert so ja bei mir, kann ja sein. Also so all diese Sachen halt einfach frei sein, kreativ sein, sich da halt auch was trauen. So. Und ich glaube, wenn man das dann noch schafft, das zu erzählen, dann schafft das auch wieder ein neues Vertrauen. Weil ich finde es schon schade, was ich mitbekomme, wenn halt so ein ganz krasses Misstrauen dann doch vorhanden ist. Stellenweise will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber und es ist ja halt einfach so, dass die Landwirtschaft halt eine Verantwortung, gerade wenn es irgendwie um Tierwohl, Klima, Umwelt und so weiter geht. Und ich würde mir schon wünschen, dass jeder Landwirt, jede Landwirtin sich dessen auch bewusst ist.
Ja.
Und ich weiß auch, dass die Regularien oftmals, oder dass es Regularien gibt, die nicht sinnvoll sind und die das den Landwirten schwerer machen, so. Um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Aber dass man sich da irgendwie trifft und mit Politik, Verbraucherinnen, Landwirtschaftler zusammen. Also ich meine, das ist echt dieses große Ganze. Aber du hast mich gefragt.
Nee, zusammen. Das ist schwer, dann so eine prägnante kurze Antwort zu geben.
Also das ist auch wieder. Also ich finde halt tatsächlich das total cool, dass du halt natürlich als angehende Landwirtin sagst, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, intensiv. Und da dann sagst, ich mache eine Weltreise und ich möchte dann irgendwie nicht nur am Strand liegen, jetzt mal ganz salopp gesagt, sondern ich gehe dann irgendwie ins Reisfeld und gucke mir das halt an, um für mich was zu lernen und mich da halt auch, also um mich halt auch weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich was, was ich denke, was ganz, ganz gewinnbringend ist im Nachhinein, weil du ja dann auch offen, also ich stelle mich dich dann als sehr offenen Menschen vor. Und ich glaube, dass wir das halt brauchen in allen möglichen Bereichen, aber halt auch gerade in der Landwirtschaft momentan, weil ich bin schon der Meinung, dass die sich schon auch stellenweise verändern muss.
So. Ja. Ja.
Wir sagen jetzt mal Tschüss. Oder hast du noch was, Maya?
Es war schön, dass ihr uns zugehört habt und genau.
Ja, Maya, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Deine Erzählung und den wilden Ritt deiner Weltreise. Und ja.
Danke, dass ich eingeladen war. Es war mir eine große Freude.
Es war mir auch eine sehr große Freude. Tschüss.
Tschüss.